Hier muss man auch vorsichtig sein.
Ja, ich merk's.
Das ist ein Coratina-Öl, noch schärfer als das von Toyo vom Anfang. Ganz
deutlich.
Sehr, sehr. Es ist so chili-scharf irgendwie. Mhm. Ne? Peperoncino mindestens.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Ich bin Julius Schneider und heute bleibe ich einfach mal in meinem Büro sitzen, denn ich treffe gleich meinen Kollegen Kersten Wetenkamp. Er ist der Experte für gutes Olivenöl, denn seit über 20 Jahren leitet er die Verkostung für den Feinschmecker Olio Award. Hier zeichnen wir die besten Olivenöle der Welt aus. Und wir sprechen darüber, wie so eine Blindverkostung abläuft, wie man zwischen diesen Hunderten von Ölen das Beste erkennt und warum Bitterkeit auch ein Qualitätsmerkmal ist. Und natürlich verkosten wir auch die drei Siegeröle in den jeweiligen Kategorien. Es wird ziemlich würzig. So viel kann ich schon mal sagen. So, das Wasser ist eingeschenkt und gerade weil die Verkostung von Olivenöl nicht einfach ist und ziemlich kratzig sein kann, braucht man einfach ein gutes Mineralwasser zum Neutralisieren. Am besten eins, das den Geschmack nicht überdeckt. Und da sind wir auch schon bei unserem Sponsor dieses Podcasts. Ein großes Dankeschön geht an Selters. Das stammt aus den mineralreichen Quellen des nördlichen Taunus und des Westerwaldes. Eine Region, in der gutes Wasser Tradition hat. Aber auch wer nicht hunderte Olivenöle probiert, kommt auf seine Kosten. Ob naturell, Medium oder Klassik, jedes dieser Wasser passt perfekt zu einem gelungenen Essen. Und es darf natürlich auch nicht bei der Aufzeichnung dieses Podcasts fehlen. Lieber Kersten, herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Du bist ja quasi ein Dauergast. Wir sprechen zu Cafés und Röstereien. Und auch dieses Jahr sprechen wir über Olivenöl, und zwar die besten der Welt. Denn du leitest seit über 20 Jahren die Verkostung für den Olio Award, wo der Feinschmecker die Olivenöle prämiert.
Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Einladung ist gut. Wir sitzen ja im gleichen Büro. Die Wege
genau,
sind kurz.
Genau, ja.
Und also als ich hier vor 5 Jahren angefangen habe, da war das schon ein kleines Erweckungserlebnis, weil ich dachte eigentlich, ich koche schon mit gutem Olivenöl.
Ja.
Aber was ich hier bekommen habe von den Produzenten, die uns das ja zuschicken zum Verkosten, das ist nochmal eine ganz andere Liga, die man gar nicht auch so im normalen Supermarkt kaufen kann.
Ja, genau.
War das für dich dann auch so, als du 2003 angefangen hast,
ja,
dass
absolut.
Du eine neue Welt betreten hast?
Absolut. Ich kann mich noch erinnern, bevor ich zum Feinschmecker kam, habe ich auch versucht, gute Olivenöle zu kaufen im Supermarkt. Und ich war immer enttäuscht eigentlich, auch ohne viel zu wissen über Öl. Aber das Öl hat mich immer enttäuscht. Das war nie lecker oder ich habe auch nicht verstanden, warum das was Besonderes sein soll. Und dachte dann früher, meine Mutter hat auch nicht mit Olivenöl gekocht eigentlich. Die haben ja mit Pflanzenöl gekocht.
Biskin.
Und ja, genau, Biskin, dem gehärteten Pflanzenfett. Ja. Ich sehe noch diese weißen Blöckchen vor mir.
Ja.
Und dass Olivenöl toll sein kann, so richtig super schmecken, intensiv aromatisch sein kann, diese ganze Aromenvielfalt zeigen kann, das habe ich wirklich erst durch die Verkostung beim Feinschmecker erfahren. Und das ist auch ein bisschen die Tragik, wenn man so will, dieses Themas, weil ich immer versuche, diese tollen Qualitäten an den Mann zu bringen und das bekannt zu machen. Und das ist halt das Blöde oder Schwierige ist, gute Olivenöle tatsächlich zu finden. Das ist immer noch total schwierig und das hat sich eigentlich seit über 20 Jahren nicht wahnsinnig verbessert.
Ja, also im Supermarkt sieht man es ja, man muss schon sehr gezielt in wahrscheinlich in Feinkostläden oder halt online irgendwo stöbern, um an diese Olivenöle zu kommen. Aber es sind ja schon die führenden Hersteller, die uns quasi ihre Olivenöle zur Bewertung schicken.
Ja.
Wie viele waren es denn dieses Jahr?
Dieses Jahr waren es leider nicht ganz so viele. Wir haben 300 gehabt.
Ist ja schon eine Menge.
Es ist insgesamt eine Menge, aber wir haben mal 2003, 2004 mit 1000 angefangen.
Okay.
Da haben wir tatsächlich 1000 Olivenöle gehabt. Da muss man aber auch sehen, dass Olivenöl teuer geworden ist. Das spielt natürlich eine Rolle. Und das ist teuer geworden, weil die Ernten schlecht werden durch den Klimawandel. Leider haben wir lange anhaltende Trockenheiten.
Mhm.
Gerade in Spanien, aber auch in Italien, in weiten Gebieten. Wir haben in Süditalien auch verschiedene andere Probleme. Zum Beispiel ein Baumsterben durch dieses Bakterium.
Ja.
Und insofern ist die Erntemenge weltweit geringer gewesen. Und deswegen bekommen wir auch nicht so viele Olivenöle zugeschickt.
Ja. Aber jetzt, wenn man sich das im normalen Haushalt vorstellt, 300 Olivenöle, ich kenne ja die Requisite, wo die Öle lagern, das ist ja eine überbordende Menge.
Ja.
Und die zu verkosten, stelle ich mir schwierig vor. Das machst du ja nicht alleine, du hast ein Team von internationalen Verkostern.
Genau, Gott sei Dank haben wir erfahrene Experten aus den Anbauländern, wo man so will, aus Italien, Spanien, Griechenland, Kroatien. Dazu noch ein paar Experten aus Deutschland und das probieren wir in Gruppen. Sonst würden wir diese Mengen auch nicht schaffen. Das haben wir dann in 3 Tagen hinbekommen und probieren dann tischweise und teilen uns diese Menge dann auf.
Wie läuft das dann genau ab? Das ist ja eine Blindverkostung, das heißt, ihr wisst nicht, was ihr verkostet.
Nein.
Die Flaschen sind mit Zahlencodes gelabelt.
Genau.
Aber ihr seht ja auch nicht, was eingeschenkt wird.
Nein, sieht man nicht. Man darf sich auch nicht von der Farbe täuschen lassen. Im Grunde schauen wir uns das zwar an und sagen, okay, das Öl ist gefiltert oder das ist trüb. Aber ansonsten weiß man natürlich nichts über den Erzeuger und das Herkunftsland. Aber die Experten sind so erfahren, dass sie auch schon oft das Öl einordnen können in die Olivensorte zum Beispiel. Und wenn du die Olivensorte errätst, richtig errätst, dann weißt du auch meist, in welchem Gebiet das Olivenöl erzeugt wurde.
Okay.
Zum Beispiel Koronaiki, das wäre jetzt meistens Griechenland.
Ja.
Oder Arbequina oder Picual, das wäre Spanien. Und dann wird das Öl erschnuppert und erschmeckt auf der Zunge und wir versuchen es einzuordnen in leicht, mittel, intensiv, fruchtig, damit wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen am Ende, sondern fair das Öl beurteilen. Wir geben ja die Awards für die allerbesten Öle in diesen 3 Kategorien.
Vielleicht kannst du die nochmal erläutern, was das genau bedeutet.
Ja, das ist einfach die Intensität. Das wäre ungefähr so, als du würdest ja auch nicht einen Weißwein mit einem Rotwein vergleichen oder dann bewerten, sondern du müsstest ja die Weißweine für sich bewerten und da den besten festlegen, dann die Roséweine und die Rotweine. So kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen.
Ja.
Und ein Olivenöl vom Gardasee wird halt niemals so intensiv und bitter und auch scharf schmecken wie ein Öl aus, sagen wir mal, Südspanien oder aus Süditalien.
Und das liegt dann an der Art der Olive oder
ja, der das ist
Region?
Eigentlich komplex, aber im Prinzip liegt es an der Olivensorte, die natürlich in der Region ihre Herkunft hat. Und du hast am Gardasee zum Beispiel ganz andere Olivensorten als auf Sizilien. Und da hast du eben Casaliva zum Beispiel, eine sehr leichte, angenehme, aber feine Olivenfrucht. Die schmeckt halt eher so nach Mandeln süßlich. Während du in Sizilien die Tonda Iblea hast, die schmeckt eben ganz intensiv nach Tomate und ist viel wuchtiger. Und dann merkst du auch beim Runterschlucken, dass viel bitterer schmeckt und viel schärfer. Und das andere ist eben süßlich. Und deswegen ist es international so, dass man diese Öle in diese 3 Gruppen leicht, mittelfruchtig, intensivfruchtig einteilt und dann immer den Award vergibt.
Okay, das ist auch so ein Standard, um auch eine Vergleichbarkeit zu haben.
Genau, und wir verkosten ja auch nicht so, wie wir uns das selber überlegen, sondern international angelehnt an das, was üblich ist. Und da gibt es dieses internationale Olivenölkonzil in Madrid, seit vielen Jahrzehnten, die das so ein bisschen überlegt haben und festgelegt haben, wie man Öl fair beurteilt, anhand so einer Skala. Und dann sagt man von 0 bis 10 ungefähr, das ist die Intensität, das sind die Aromen, die wir feststellen, das ist die Harmonie, ist sie gut oder nicht so gut. Und das sind tatsächlich auch positive Attribute, wenn ein Öl sehr bitter schmeckt oder sehr scharf. Das musste ich auch erstmal lernen und mich daran gewöhnen. Das ist ein sehr gutes Öl. Also ein Öl, das bitter ist, ist ein sehr gutes Öl.
Okay. Und du hast von Nuancen gesprochen, die herauszuschmecken. Hast du dafür trainiert oder ist das einfach
die
Jahre entstanden?
Absolut. Also das ist, du könntest das auch, wenn du jahrelang Olivenöl probierst. Und da finde ich, merkt man immer noch einen Unterschied zwischen mir jetzt als Redakteur und der sich nur einmal im Jahr so richtig damit beschäftigt und den Experten der Universität Bologna oder aus Kroatien, Griechenland, die das täglich machen.
Ja.
Und die haben natürlich noch trainiertere Geschmacksnerven als ich und die können wahnsinnig viel schon anhand des Duftes eines Öls erkennen. Ich weiß noch, Matteo Bonulli hat einmal erkannt, also der Experte aus Bologna, welcher Schädling auf den Olivenblättern saß, der dann ein Käfer, der dann einen merkwürdigen Beiton des Öls erzeugt hat. Also das ist schon verrückt teilweise. Okay. Aber da merkt man noch einen Unterschied. Also das ist wie alles, was man probieren muss im Training. Man kann jeder, ich glaube fast jeder könnte Olivenöl auch beurteilen, wenn er eben wöchentlich 100 ja. Öle zur Verfügung bekommen.
Ja, also diese Vergleichbarkeit auf jeden Fall.
Ja, ja, absolut, genau. Ja.
Und gab es einen Moment, wo du wusstest, okay, das Öl ist auf jeden Fall ganz oben dabei. Das schmecke ich sofort.
Weiß ich nicht unbedingt, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich habe 10, 20 Öle probiert, die mir unheimlich gut gefallen haben. Das waren diese eher, ich würde sagen, toskanischen Geschmacksrichtungen, die so einen schönen Mandelton haben. Mhm. Ne? So gar nicht so ultra intensiv schmecken, aber so sehr elegant. Die so an ein bisschen Bananenschale erinnern, an okay. grünen Apfel. So mhm. diese Mandel, Pinienkerne, Walnüsse. Kannst du dir so vorstellen auf der Zunge. So mhm. gar nicht so wuchtig scharf, sondern so eine Eleganz halten in der Balance. Und da habe ich schon gedacht, das sind verflixt schöne Öle. Die werden wahrscheinlich sehr hoch bewertet werden. Und ich glaube, die sind auch in die Awards gekommen. Die haben mir persönlich unheimlich gut gefallen. Mhm. Ja.
Also kann man schon sagen, dass man ein Öl aus der Toskana von einem aus Andalusien am Geschmack erkennen kann?
Könnte man. Es ist aber komplexer, als man ja. vielleicht so denkt. Es hängt natürlich auch davon ab, wann die Oliven geerntet werden. Und wir haben ja jetzt hier auch überraschend ein andalusisches Öl, was in der Kategorie leicht eingeordnet wurde. Das hatten wir sonst nicht. Das sind ja eigentlich intensive Öle. Also das ist komplex, aber eigentlich hast du recht, man kann das Öl im Prinzip anhand von Duft und Geschmack so ungefähr regional einordnen.
Ja, und du hast vorhin schon über die Preise geredet, die aufgrund des Klimawandels ja. auch gestiegen sind, aber auch aufgrund der Qualität sind diese Öle sehr hochpreisig. Wann sollte man denn skeptisch werden, auf welcher Preismarke beim Olivenöl?
Ich persönlich sage immer, wir reden ja hier von Halbliterflaschen.
Ja.
Unter 10 Euro wäre ich okay. schon mal skeptisch. Das hängt natürlich davon ab, ob das Gebiet groß ist, ob mhm. es viel Menge anbieten kann. Das hat man ja schon in Griechenland. In mhm. Kreta ist es auch, gibt es sehr viele Olivenbäume. In Spanien hat man auch sehr viele Olivenbäume. Und dann ist die Frage, wie man ernten muss. Und je kleiner und schwieriger diese Gebiete sind, zum Beispiel in der Toskana oder am Gardasee, sind die Oliven sehr schwer zu ernten. Ne? Die musst du im Grunde per Hand mhm. in Terrassenlagen abernten. Okay. Während du in weiten Gebieten Spaniens hast du riesige Flächen, auch in der Ebene. Da könntest du mit Vollerntern tatsächlich auch rüberfahren über die Reihen von Bäumen und das ziemlich ruckzuck abernten. Das okay. ist jetzt für die Umwelt nicht so toll und für die Bäume auch nicht. Ja. Aber du hast natürlich, ich weiß nicht, sehr viel schnellere Olivenernten als sonst per Hand. Und deswegen ja. können diese schnell geernteten Oliven ein günstiges Öl ergeben. Viel günstiger als ein kompliziertes aus der Toskana. Das ja. ist ja auch immer die Frage Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot klein ist, am kleinsten ist das am Gardasee, würde ich sagen. Da ist das Öl, müsste eigentlich da am teuersten noch sein. Ist ja. auch so. Ja. Also da kannst du teilweise 100 Euro pro Liter musst du schon bezahlen.
Okay, der Preis ist ausschlaggebend, wahrscheinlich. Und das Etikett, erkennt man daran schon die Qualität des Öls? Gibt es da Hinweise?
Es gibt so Mindeststandards, finde ich, was draufstehen sollte. Zum Beispiel der Jahrgang. Da mhm. steht dann Harvest, Racolta, sowas. Wann sind die Oliven geerntet?
Ja.
Und dann ist natürlich ähnlich wie bei Wein. Man muss sich auch überlegen, ist es viel anders als ein Wein? Also es ist ja auch ein Naturprodukt, wo der Produzent draufsteht. Das Thema Jahrgang genauso. Und da hast du bei diesen Ölen, die wir auszeichnen, immer einen Produzenten drauf. Einen Produzentennamen, der mit seinem Namen dafür steht. Das ja. sind ja meist Familien, die ihren Namen dafür hergeben. Ja. Und nicht ein No-Name-Riesenindustrieprodukt. Ein Riesenunternehmen, was die Oliven überall in der Welt aufkauft. Deswegen ist es natürlich, hast du bei sehr preiswertem Olivenöl aus dem Supermarkt, sage ich mal, weniger authentische Produzenten drauf, sondern das sind zugekaufte Oliven aus aller Herren Länder.
Da stehen die Konzerne dann.
Das sind große Konzerne. Das ist ja auch nicht unbedingt verwerflich, aber das ist einfach eine andere Klasse.
Ja.
Es ist so ähnlich, wie wenn du Wein aus dem Tetrapack kaufst. Es ist was anderes als aus einer hochwertigen Bordeaux-Flasche.
Ja.
Oder aus dem Bag-in-Box. Da hast du ja preiswerte Qualität, die etwas was anderes ja. darstellt als natürlich eine erlesene Qualität.
Ja. Und ist Sortenreinheit ein Thema bei diesen Olivenölen?
War es mal, ist aber nicht Qualitätskriterium. Okay. Also wir haben tolle Cuvées, wir haben auch reinsortige. Das ist eher eine Frage der Region. Ne? Also du hast zum Beispiel in Apulien eher eine einzige Sorte, die Curatina. Und du hast in der Toskana traditionell immer drei, mindestens drei Olivensorten oder vier.
Ja, Ja. Jetzt hast du oft Italien und Spanien genannt. Gab es denn Länder, die dabei waren, die nicht Italien oder Spanien sind, die auch überrascht haben vielleicht?
Einige wenige haben überrascht. Ein Öl aus Griechenland hat mich überrascht, das von einem Deutschen erzeugt wird. Das finde ich sehr toll. 8K nennt sich das. Und wir haben Kroatien und die Kroaten holen immer mehr auf. Es ist ja ein kleines Gebiet, was nicht so viel an der Welternte-Menge beisteuern kann. Aber die Qualitäten sind außerordentlich toll. Aus Istrien, ne? Und ich war ja auch dort für eine Reportage und das ist wirklich toll. Egal, wo du hinfährst, sind die Qualitäten eigentlich immer super. Schmeckt immer sehr, sehr fein. Sehr, erinnert stark an italienische Öle, so aus dem Norden Italiens und sind sehr, sehr gut gemacht.
Ja, okay. Was ich noch gar nicht verraten habe, wir verkosten natürlich auch die Siegeröle, jeweils das Siegeröl in der eigenen Kategorie. Wir haben hier drei Öle auf dem Tisch stehen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was wir gleich Leckeres probieren. Wir fangen, glaube ich, an mit intensivfruchtig.
Genau, das ist für uns dann immer die Königsklasse, weil es natürlich das intensivste Öl ist. Das bedeutet, sowohl im Bukett muss es intensiv sein, als auch im Geschmack. Das bedeutet dann natürlich, es ist schon kräftig bitter und wird auch scharf im Nachhall sein. Deswegen wappnen wir uns hier mit einem Glas Wasser.
Genau.
So wir sonst natürlich ins Husten kommen. Ja. Das ist jetzt unser Sieger in der Kategorie intensivfruchtig.
Er war schon öfter dabei. Die Flasche kommt mir sehr bekannt vor.
Ja, das Logo. Markante Kuh heißt ja immer Quattro Chocchi, der Erzeuger aus Mittelitalien, Latium, also das Land hinter Rom. Und hier fällt mir jetzt auch die intensive grüne Farbe auf.
Ne? Ja, das wir haben kleine transparente Gläser.
Ja, genau. Da würde ich jetzt bei jeder Verkostung ein bisschen das in der Hand drehen, damit es sich ein bisschen erwärmt, genau. Und dann die Nase hineinhalten.
Ja.
Ah, wunderbar grasig jetzt, der Duft.
Tomatig auch, also unreife Tomaten.
Ja, mir fallen auch viele grüne Attribute ein. Genau, Tomate ist wichtig, auch ein bisschen vielleicht so Schnittlauch, ein bisschen Porree. Feldsalat, fein geschnitten, Rauke ist auf jeden Fall, Spinatblätter, kann man sich Feldsalat, ja, das kann man sich alles gut vorstellen. Und dann würde ich es auch mal in den Mund nehmen. Was mir auch auffällt, wenn man es jetzt im Mund hat, es schmeckt eigentlich relativ klar. Es ist nicht butterig oder so richtig so ultra fett für ein Öl, sondern irgendwie so, hast du eine Eleganz.
Ja, leicht ist bitter ist es am Ende.
Ja, es ist mehr als leicht bitter. Das ist kräftig bitter. Das ist ultra bitter sogar. Aber nicht unangenehm. Es ist jetzt nicht so wie Galle bitter oder sowas, sondern so ein richtig bitter Mandel hast du. So ein bisschen Chicorée-Ton. Artischocke, sowas halt, ne?
Ja, und hinten raus die Schärfe am Gaumen.
Auf jeden Fall. Man muss einen Schluck Wasser nehmen. Ja.
Wie macht ihr das? Habt ihr nur Wasser zum Neutralisieren? Ja. Oder?
Wir haben Wasser, Weißbrot und Äpfel. Junge.
Es brennt.
Ja, es ist intensiv scharf auch. Ne? Ja. Das ist aber ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass die Oliven frisch waren bei der Ernte, richtig gesund. Das ist ja auch ein gutes Attribut für die Gesundheitswirkung des Öls. Hat diesen Oleokantal-Anteil, der antientzündlich ist. Also auch eine schöne Sache. Und es hält halt lange, ne? Das ist wie bei Wein auch. Ja. Also du hast einen langen anhaltenden Geschmack. Das ist ja das Schöne daran. Diese Aromen bleiben auch im Gaumen. Ja. Das ist toll.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen auf einer Pasta oder so.
Genau, wir müssen noch sagen, was für ein Öl das ist. Haben wir noch nicht gemacht. Quattro Chocchi Opera. Das ist auch recht neu. Das kannte ich auch nicht. Unser neuer Sieger in der Intensivkategorie, das ist ein ganz reinsortiges Frantoio-Olivenöl. Ungewöhnlich. Hat er hier erstaunlich toll hinbekommen.
Ja.
Eigentlich super.
Sehr lecker.
Ja. Super.
Dann kommen wir jetzt zum ersten Platz in der mittelfruchtigen Kategorie. Wer ist das?
Das ist auch ein Italiener. Francesco Cillo heißt die Firma. Der Chef ist der Enkel des Firmengründers, Andrea Amadori. Und wir sind hier, hoppla.
Die Flasche kommt mir nicht so bekannt vor.
Nee, das ist nicht ganz so, ist für uns ein Überraschungssieger. Eher ein Newcomer, würde ich sagen.
Ja,
das nennt sich jetzt, Mono. Mono heißt eigentlich nur reinsortig. Ja. Koratina.
Sieht also golden aus. Das andere war schon dunkelgrün.
Ja.
Das sieht eher golden aus.
Ja, aber die Optik ist jetzt kein Kriterium für die Qualität.
Ja.
Ne?
Ja.
Das kommt hier aus der Basilikata, also aus, eher aus dem Süden Italiens. Und ist, ja, vom Duft her schön würzig. Ne? Das ist sehr viel Kraut. Salbei, Thymian, Oregano, alle möglichen. Natürlich hast du auch immer frisch gemähtes Gras dabei. Mhm. Das ist eigentlich, muss Olivenöl eigentlich immer haben, aber das ist ja sehr kräuterbetont. Hier muss man auch vorsichtig sein.
Ja, ich merke es.
Das ist ein Coratina-Öl, noch schärfer als das von Torio vom Anfang. Ja,
deutlich.
Sehr, sehr, es ist so Chili-scharf irgendwie, ne? Peperoncino mindestens.
Ja.
Also anhaltend scharf, aber auch angenehm. Hat auch so einen Bittermandelton, bisschen Chicorée, aber auch diese Mandel und auch tatsächlich so ein bisschen Banane würde ich da sogar auch drin sehen.
Grüne Banane.
Ja, genau, grüner Apfel auch.
Ja.
Also ein bisschen sowas, so unreife Noten, aber auch sehr angenehm, ne? Sehr harmonisch insgesamt, kräftig. Nicht ganz so bitter, würde ich sagen, wie das erste Öl. Deswegen ist es auch mittelfruchtig. Aber wirklich, hui, pikant. Das ist Coratina. So erkennt man das auch. Typisches Öl eigentlich für Apulien.
Ja.
Aber hier in diesem Fall Basilikata. Ein kleiner Erzeuger eigentlich, der hat nur 12 Hektar, ist so relativ, relativ klein, macht 15.000 Liter. Der Quattro Chocchi hat über 100 Hektar, ist aber noch, das ist alles mittlere Größe. Ne? Wir kommen nachher zu einem Riesenerzeuger. Da sprechen wir von Tausenden von Hektar.
Wofür würdest du dieses Öl verwenden?
Das ist eine gute Frage. Ich würde es, ich sehe es eigentlich bei Gemüse sehr. Also Minestrone würde natürlich gut passen. Kannst du sowohl Chicorée als auch Radicchio, du kannst Paprika wunderbar damit auch marinieren, braten. Ich sehe das, ich könnte es mir auch bei Pasta sehr gut vorstellen.
Ja.
Ravioli, so ein Klassiker wäre vielleicht mit Kürbisfüllung, sowas. Ich sehe es eher auf Gemüse als auf Fisch oder Fleisch.
Kannst du dir gut vorstellen.
Ja. Da bist du sehr gut dabei. Auch Erbsengemüse, Risotto könnte ich mir vorstellen. Erbsenrisotto, was mit Bohnen. Das würde schon gut passen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir schon zu Nummer 1 der leicht fruchtigen Öle.
Genau.
Und diese Flasche kommt mir wiederum sehr bekannt vor. Die ist ja auch sehr auffällig.
Ja, sehr hoch und schlank.
Ja, sehr schlanker Hals, sehr groß.
Ja. So ein gestreiftes Etikett.
Die war auch schon öfter dabei.
Tatsächlich muss ich dir das Geheimnis verraten, es ist jedes Jahr ein Sieger.
Okay.
Seit Anbeginn unserer Ölverkostung ist das hier ein Dauerbrenner. Das ist das vielleicht auch bekannteste Öl aus Spanien. Die Firma nennt sich ganz einfach Almazaras de la Subetica. Das heißt einfach nur, Almazara ist ja die Ölmühle.
Ja.
Die Ölmühlen der Subetica. Und Subetica ist so ein Nationalpark. Ein Naturschutzpark, sehr groß. Da zwischen Malaga und Cordoba.
Mhm.
Das ist so wirklich das Epizentrum, kann man sagen, weltweit der Olivenölerzeugung. Also wenn du da bist, dann musst du mal hinfahren, zum Beispiel Urlaub machen. Meilenweit sieht man eigentlich nichts als Olivenhaine, aber sehr schön in der Hügellandschaft, bettet sich schön ein. Am Horizont sieht man schneebedeckte Berge. Sierra Nevada nennt sich das. Und das ist auch für die wichtig, für die Ölbauern, Olivenbauern ein wichtiges Wasserreservoir. Und das hier in Südspanien ist es die Trockenheit immer ein großes Thema. Aber Erfolgsproduzenten haben da auch ihre Wasserquellen und müssen die Bäume ein bisschen bewässern, damit sie Früchte ausbilden und auch Saft. Ne? Sonst hast du einfach nur praktisch Olivenschale und keinen Inhalt.
Ja.
Also das war die große Klage in diesem Jahr überall, dass die Oliven zu wenig Ölanteil hatten, der Ertrag, die Resa, wie der Italiener sagt, ist dann zu gering. Ne?
Ja.
Und aber wir haben hier den Klassiker überhaupt bei uns, Rincón de la Subetica. Ganz bekanntes Öl. eine riesige Genossenschaft. Die haben 15.000 Hektar Land insgesamt, okay. Haben 7.000 Mitglieder. Und davon ist das einfach der kleinste Anteil dieser Riesenmenge. Also sie geben an, im Jahr 20 Millionen Liter Öl zu produzieren.
Okay.
Davon kannst du dir vorstellen, aber wie wenig als Rincon de la Subbética abgefüllt wird natürlich.
Ja. So grüne Paprika.
Ja, ja, unbedingt. Es ist für dieses Öl eher dezent in diesem Jahr. Ne? Das, ist, das hat mit der Reife zu tun. Die Oliven sind wohl ein bisschen früher reif gewesen. Und dann, je reifer die Oliven sind, desto milder schmeckt es eigentlich.
Und sind die immer bei leichtfruchtig unter den Gewinnern? Oder?
Noch nie. Die waren noch nie leichtfruchtig. Das ist jetzt in diesem Jahr eine große Neuheit. Die waren immer intensiv. Und das hat auch die Verkoster verblüfft.
Dass das der, okay.
Ja, also wir haben hier ein spanisches Öl. Wir haben öfter mal überlegt, was ist das denn? Mhm. Und das ist ja ein Holy Blanca, also eine typisch spanische Olivensorte, auch aus Andalusien, die aber irgendwie nicht so bitter schmeckt wie sonst.
Ja, ja.
Und wirklich da gut elegant ist, harmonisch, aber auch nicht so ultra bitter.
Wir probieren. Ja, viel milder.
Ja, angenehm. Es hat so ein bisschen,
aber auch scharf da hinten raus.
Ja, es ist, ich finde es sehr, die Tomate finde ich dominant hier drin.
Ja.
Bisschen, ich weiß nicht, man könnte ja auch Avocado vielleicht ins Spiel bringen, Kiwi, Mandel, auch ein bisschen, auf jeden Fall Paprika. Ich finde auch, Tomate, Paprika trifft es eigentlich ganz gut. So eine grüne Paprika, scharf. Auf jeden Fall hinten raus, aber auch angenehm. Angenehm pikant. Bisschen Chili, pfeffrig. Und ist ein schöner Allrounder für alles Mögliche. Ne?
Ja. Es ist auf jeden Fall super spannend, bei dieser Verkostung zu erschmecken, was diese Kategorien bedeuten. Weil die werden auf jeden Fall deutlich jetzt. Also was leichtfruchtig, mittelfruchtig und intensiv bedeutet.
Ja, das könnte man ja auch mal zu Hause ausprobieren.
Ja.
Und dann einfach nochmal bei uns bestellen, im Feinschmecker-Shop und dann mal die drei Testsieger gegeneinander probieren und dann mal überlegen, wo könnte man das am besten einsetzen.
Genau, bei uns im Feinschmecker-Shop gibt es nämlich alle Olivenöle, die Siegeröle im Bundle.
Ja.
Ja, lieber Kersten, vielen Dank für die Einblicke in die Welt des Olivenöls und für die Verkostung.
Gerne.
Natürlich noch ganz wichtig zu wissen, was gibt's heute Mittag? Was mit Olivenöl?
Oh, habe ich mir noch nicht überlegt. Kartoffelsalat vielleicht.
Mit welchem Olivenöl?
Ja, mit diesem letzten. Also das, finde ich, passt zur Kartoffel sehr gut.
Ja. Alles klar. Dann vielen Dank.
Gerne.
Das war der Feinschmecker-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.